Zwei Schiffbrüchige landen auf einer einsamen Insel. Der eine Schiffbrüchige legt sich in den Schatten unter eine Palme und der andere rennt total aufgelöst am Strand entlang, sucht den Horizont nach Hilfe ab und jammert die ganze Zeit und schreit: oh nein, wir werden sterben, wir werden untergehen, wir sind verloren. Und der, der unter der Palme liegt, sagt: hey, beruhig dich doch. Ich verdiene 100.000 Euro im Monat. Das sieht ihn der andere völlig entgeistert an und sagt: na und? Du hast dein Geld nicht hier und selbst wenn du es hier hättest, davon können wir nicht zum Essen trinken kaufen, wir können kein Floß bauen. Und dann sagt er unter der Palme: du hast mich doch nicht ausreden lassen. Ich verdiene 100.000 Euro im Monat und ich spende regelmäßig den Zehnten an meine Gemeinde. Meine Ältesten werden mich finden. Liebe Gemeinde, die evangelischen und katholischen Kirchen in Deutschland, denen geht es finanziell gesehen sehr gut. Wir haben eine geringe Arbeitslosenquote, hohe Tarifabschlüsse, hohe Geschäftsgewinne. Und das alles wirkt sich natürlich auf das Kirchensteuereinkommen und Aufkommen aus. Das ist die eine Seite, die materielle Seite. Auf der anderen Seite nimmt die Zahl der Kirchenmitglieder permanent ab. Und man liest immer wieder, dass kirchliche Gebäude verkauft werden, weil niemand mehr kommt. Und wie sieht es auf der geistlichen Ebene aus? Da wetteifern Kirchen, Gemeinden darum, biblische Positionen zu relativieren. Und gerade die evangelische Kirche, die überschlägt sich daran, die Wahrheitsfrage in Liebeslyrik aufzulösen. Und dann wird behauptet, dass Gott alles gutheißt und alles segnet. Und man passt sich der Mehrheitsmeinung an, was die Gesellschaft eben so denkt und glaubt und für richtig hält, und traut sich nicht mehr, auch öffentlich anstößige Wahrheiten der Bibel zu verbreiten. Und dann lesen wir auf diesem Hintergrund oder hören wir auf diesem Hintergrund heute Morgen Apostelgeschichte 2. Die erste Gemeinde in Jerusalem. Die Christen eifrig im Studium des Heiligen Wortes, engagiert, ganz bei der Sache. Sie haben alles aufgesogen, was sie von Jesus hören konnten, was die Apostel ihnen gesagt haben. Über sein Leben, sein Tod, seine Auferweckung, seine Gebote, seine Mission. Sie haben treu teilgenommen, regelmäßig an den Treffen der Gemeinde. Da musste niemand sie antreiben. Für einen Christen war klar, ich gehöre dazu und deswegen gehe ich natürlich auch hin. Muss ich nicht jede Woche neu entscheiden. Sie feierten regelmäßig das Abendmahl. Sie waren eifrig, beständig miteinander, füreinander, für die ganze Welt zu beten. Und sie hatten vieles noch nicht. Sie hatten keine eigenen Immobilien. Sie hatten kein hauptamtliches Personal, keine Talare, keine Ausschüsse, keine Arbeitsgruppen, keine Verwaltungs- und Serviceämter, keine feste Gottesdienstordnung. Das alles darf es geben, aber damals in Jerusalem kamen sie ohne das aus. Das Gemeindeleben war unglaublich schlank und sehr konzentriert aufs Wesentliche. Und es war klar, jeder kann sich auf den anderen verlassen. Und da die sich in den Häusern versammelt haben, die waren auch im Tempel, im Gottesdienst dabei, sie wussten, wo sie hingehörten. Und wenn man das so liest, wenn man das heute so hört, dann macht sich so eine Mischung breit zwischen Staunen und Wehmut. Und man fragt sich, bleibt uns nichts anderes übrig, als dass man halt schicksalsergeben resigniert und sagt, naja, das war das goldene Zeitalter. Nein, ich denke, das ist nicht die richtige Reaktion, denn, und das ist mir ganz wichtig, was Lukas hier beschreibt, das ist nicht eine einzigartige Vorzeigegemeinde, sondern Lukas macht nur deutlich, was zu einem normalen Gemeindeleben gehört, zumindest aus biblischer Sicht. Und deswegen habe ich die Predigt heute überschrieben, was ist eine normale Gemeinde? Wir sprechen nicht darüber, was ist eine Supergemeinde, was ist eine Vorzeigegemeinde, was ist eine Fünf-Sterne-Gemeinde. Nein, was ist eine normale Gemeinde? Und demnach zeichnet sich eine normale Gemeinde durch die drei Gs aus, nämlich vor allem Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Das erste Gottes Wort. Es heißt, die ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten. Und zwar nicht nur im Gottesdienst, im Tempel haben sie das Gotteswort gehört, sondern bei allen möglichen Gelegenheiten wurden die Heiligen Schriften entrollt und vorgelesen. Schon ein großer Unterschied natürlich. Heute kann es vorkommen, dass durch 3000 Predigten einer zum Glauben kommt. Damals war es umgekehrt, durch eine Predigt 3000. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt's? Woran lag es, dass sich damals so viel bewegt hat? Es lag sicherlich an der Predigt, ja, auch. Petrus hat ziemlich kräftig aufgetischt. Der hat reinen Wein eingeschenkt. Da gibt's nicht viel Dekoration, gibt's keine Unterhaltung. Er spricht ganz zentral von Jesus. Er sagt, ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen. Eure Sünden, eure Schuld war's. Aber Gott hat ihn auferweckt. Und durch den Tod überwunden. Und es ist erst der Anfang. Dann heißt es, Petrus sprach noch lange mit ihnen. Lange. Und er forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese gottlose Generation hereinbrechen wird. Das war die Predigt. Da ist nichts mit schön und Liebe und alles wunderbar. Und was ist die Reaktion? Die Reaktion ist, dass die Leute sich das zu Herzen genommen haben, dass sie nicht gleichgültig abgewunken haben, dass sie nicht gesagt haben, ach, mach mal langsam. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und die haben auch nicht gesagt, hör jetzt auf hier da mit Sünde, Gerichte, Predigen, das passt nicht in unser Gottesbild vom lieben Gott. Nein, die haben konzentriert, offen zugehört, was die Apostel gepredigt haben, und zwar haben die gepredigt Gesetz und Evangelium. Sie haben Evangelium gepredigt von dem, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, dass Gott ihn auferweckt hat, dass jeder, jede zu ihm kommen kann. Aber auch die andere Seite, dass es einen doppelten Ausgang gibt, Himmel oder Hölle, ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Und das ist bis heute der Kern der biblischen Botschaft, den wir den Menschen weitergeben sollen. Dass wir sagen, schau her, Gott hat dich nicht vergessen. Gott ist dir nah und hat alles dafür getan, dass du die Beziehung wieder aufleben lassen kannst, die Beziehung zwischen Gott und dir, dass es in Ordnung kommt. Und deswegen komm, komm zu Jesus und leg deine Sünde vor ihm nieder. Woran lag das, dass sich damals so viel bewegt hat? Es lag sicher daran, weil die Menschen einen Hunger hatten, Appetit hatten nach Gottes Wort. Sie nahmen das Wort Gottes auf, sie haben es verdaut. Das zeigen die Fragen. Sie sagen nämlich, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das heißt, das, was sie gehört haben, wollen sie umsetzen. Es wurde verdaut, in Energie umgesetzt. Es ging über den Mund, die Hände, in die Füße. Und man fragt sich schon natürlich immer auch wieder, warum leiden bei uns, gerade in Deutschland, in Europa, warum leiden heute so viele an Appetitlosigkeit? Oder liegt es an der schlechten Verdauung? Was bleibt denn hängen beim Bibellesen, beim Hören einer Predigt? Was ändert sich in unserem Leben nach einem Gottesdienst? Und deshalb, liebe Gemeinde, auch wenn manche Kritiker sagen, der Gottesdienst ist ein Auslaufmodell, und wenn es manche Pfarrer gibt, die sagen, man kann heute nicht mehr länger als 10 Minuten predigen, mehr kann man den Leuten nicht mehr zumuten. Lukas sagt, der Gottesdienst, das Hören auf Gottes Wort ist das Herzstück. Soll nicht so sein wie in dieser kleinen Stadt, in diesem kleinen Dorf, wo ein Tourist die schöne, kleine, schöne Kirche besichtigt hat und ganz fasziniert ist Und dann kommt er da mit so einem Dorfbewohner ins Gespräch und sagt, Sie haben aber eine wunderschöne Kirche und das ist alles so sauber. Und dann sagt der Dorfbewohner, wissen Sie, wir schonen Sie halt auch. Wir schonen Sie halt auch. Das ist falsche Rücksichtsnahme, falsche Sparsamkeit. Wir schonen Sie. Dann doch lieber das, was Christoph Blumhardt gesagt hat, der berühmte schwäbische Seelsorger, der hat gesagt, das Wichtigste in deinem Leben ist auf das zu hören, was man von droben sagt. Das Wichtigste in deinem Leben ist auf das zu hören, was man von droben sagt. Das Wichtigste heißt, nicht das, was die Leute sagen, ist das Wichtigste in deinem Leben. Nicht das, was die Familie sagt, ist das Wichtigste in deinem Leben. Nicht das, was du dir selber einredest, ist das Wichtigste in deinem Leben, sondern das, was Gott sagt, was Jesus, was der Heilige Geist sagt. Und deshalb blieben die Christen beständig in der Apostellehre, im Gotteswort. Und das zweite G, das ist die Gemeinschaft. Es heißt, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam und in großer Freude, mit aufrichtigem Herzen, trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie hatten Gemeinschaft in Jerusalem. Und sie wussten auch, dass Christsein keine Privatreligion ist. Deswegen liest man von Tischgemeinschaften, dass sie sich hier und her in den Häusern getroffen haben. Heute kann es ja vorkommen, dass man auf christliche Autisten trifft. Da hat sich jemand ganz zurückgezogen in seine private Frömmigkeit. Und wenn man diese christlichen Einsiedler treffen will, muss man sie zu Hause besuchen. Dabei wäre das eigene Wohnzimmer eine ganz tolle Chance, sich mit anderen Christen auszutauschen. In den letzten Jahren wurde in vielen Gemeinden ja immer wieder deutlich gemacht, was ein großer Wert in den kleinen Gruppen liegt, in den Hauskreisen, in den Kleingruppen. Und die Erfahrung zeigt, dass sich die Veränderung im eigenen Leben am besten ergibt in kleinen Gruppen, wo man persönlich sprechen kann. Wo man als Christ die Gemeinschaft hat, die man braucht, wo sich 8 oder 6 oder 10 Christen treffen. Wo eine Vertrautheit, eine Offenheit möglich ist, die es natürlich in der Vollversammlung quasi im Gottesdienst so nicht geben kann. Aber diese Gemeinschaft war nicht nur eine Wortgemeinschaft, sondern auch eine Lebens-, eine Dienstgemeinschaft. Da ist zum Beispiel die Rede von einer Tabea. Tabea hat Kleider genäht, Socken gestrickt und hat damit kinderreiche Familien versorgt. Dann hören wir von einer Lydia. Diese Lydia, die hat ihre Villa in ein Gemeindehaus umfunktioniert. Wir hören von Onesiphorus. Dem war es wichtig, dem einsamen, gefangenen Paulus nahe zu sein, ihm beizustehen im Gefängnis. Da wird uns erzählt von dem kinderlosen Ehepaar Aquila und Priscilla. Denen war es ein Anliegen, dass sie mit jungen Christen, Christen, die jung zum Glauben gekommen sind, die Bibel lesen, im Glauben fördern. Heute besteht ja eine Gefahr darin, dass sich eine Gruppe irgendwann nur noch um sich selber dreht. Und dann freut man sich um die netten Leute, mit denen man zusammen ist, die auf der kleinen Wellenlinie liegen. Dann gibt es ja diesen berühmten Satz, auf dem bequemen Hauskreissofa träumt sich so behaglich von Jehova. Und das war damals wie heute die Gefahr, dass diese Gemeinschaft von Heiligen dann irgendwann tendiert zu der Gruppe von den Allerheiligsten. Und man kapselt sich ab, trifft sich nur noch mit seinesgleichen, dann wird das Blickfeld immer eingeschränkter, immer kleiner. Und um dieser Gefahr vorzubeugen, heißt es in der Apostelgeschichte, täglich kamen sie im Tempel zusammen. Das heißt, sie haben immer wieder ihre Häuser, ihre kleine Gruppe verlassen und sie sind in die große Gemeinschaft gegangen mit den anderen, um gemeinsam Gott zu preisen, ihn zu loben. Und deswegen ist es so wichtig, auch die gemeinsamen Treffen. Es ist wichtig, dass die kleinen Gruppen, die Hauskreise und so, dass ihr in euren Gruppen, da wo ihr seid, natürlich auch betet. Aber es ist auch wichtig, wenn Treffpunkt Gebet ist, dass ihr dann auch ins Treffpunkt Gebet kommt, wo die anderen dabei sind. Es ist gut, wenn ihr in den Hauskreisen die Bibel lest und austauscht, aber es ist auch gut, wenn ihr am Sonntag hier seid, wo wir das gemeinsam tun. Und deswegen haben wir ja auch schon seit Jahren gesagt, dass wir unsere Hauskreise, Jugendkreise bitten und sagen, könnt ihr einmal im Jahr so eine Jahresaufgabe machen, etwas für die ganze Gemeinde? Und das machen ja auch alle diese ganzen Gruppen, dass sie sagen, ja okay, unser Hauskreis macht einmal im Jahr das Mittagessen beim Akzente-Gottesdienst. Oder eine Gruppe sagt, wir machen immer jedes Jahr das Osterfrühstück. So eine Aufgabe. Wir alle leben von der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, aber auch untereinander. Und in besonderer Weise wird das natürlich auch da deutlich, wo wir gemeinsam Abendmahl feiern. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, all dem, was uns sonst im Leben bedrohlich, feindlich entgegentritt. Und es gibt in einem alten Konfirmandenbüchlein die Frage, wozu nützt uns aber das heilige Abendmahl, wenn wir es mit bußfertigem Herzen empfangen? Antwort: Es nützt zur Stärkung unseres Glaubens, zum Trost unseres Gewissens, zu gewisser Versicherung der Vergebung unserer Sünde und zur Besserung unseres Lebens. Das heißt, der Herr der Gemeinde, er lädt uns ein. Er lädt müde, verzagte, traurige, Schuldige ein, zu trösten, aufzurichten. Und er schenkt uns die Gemeinschaft mit dem Herrn der Gemeinde, mit Jesus und untereinander. Und zwar auf eine ganz besondere, auf eine ganz tiefe, auf eine ganz innige, zu Herzen gehende, tröstende Weise. Das ist das zweite G, ist die Gemeinschaft. Und das dritte G, das ist das Gebet. Die ersten Christen, sie ließen sich regelmäßig unterrichten, sie lebten in der Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und sie beteten miteinander. Sie haben das Gebet gepflegt. Jede Situation war klar, das ist eine Situation fürs Gebet. Egal, ob es die verfahrene Familiensituation ist, die schwierige Arbeitssituation, die bedrückende Krankheitssituation, jede Situation im Gebet. Zeit- und Ortswechsel. Es ist Hauskreis. In Klammer gesagt, zur Beruhigung, nicht bei uns in Öschelbronn. Klammer zu. Es ist Hauskreis. Jeder freut sich, den anderen zu sehen. Es gibt viel zu erzählen. Der Anfang verzögert sich, weil viele verspätet eintrudeln. Beim Gespräch über den Bibeltext stockt der Gesprächsfluss. Der, der immer was zu sagen hat, ist auch jetzt wieder der Dauerredner. Und dann am Schluss Gebetsgemeinschaft. Wir wollen jetzt noch kurz miteinander beten. Ich mache dann den Schluss. Stille. Es betet keiner. Einer macht den Schluss und es ist Schluss. Damals hatte das Gebet eine ganz zentrale Bedeutung. Die Jerusalemer Gemeinde, eine betende Gemeinde. Man hat Gebete gekannt zu bestimmten Tageszeiten. Das gab es ja auch früher mal bei uns. Gebet war klar in Jerusalem. Morgens um 6 Uhr, nachmittags 15 Uhr, abends 18 Uhr. Auch wenn die Glocken läuten bei uns während dem Tag. Das sind ja auch solche Gebetsglocken. Man hat sich aber auch getroffen zu Gebetsgemeinschaften. Und zwar in unterschiedlicher Weise, manchmal in besonderen Notsituationen. Als mal der Petrus gefangen genommen wurde, da waren viele zusammen, haben eine ganze Gebetsnacht durchgebetet für die Freilassung des Petrus. Und sind dann sogar von ihrem Gebet überholt worden. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass Gott so schnell ihr Gebet erhört. Wann immer sie zusammengekommen sind, haben sie gebetet. Kein Gottesdienst ohne Gebet, keine Gemeinschaft ohne Gebetsgemeinschaft. Alles wurde hineingepackt ins Gebet. Das Bedrückende, das Belastende, das Fröhliche, alles mit Gott besprochen. Und ich sage uns ja überhaupt nichts Neues heute, wenn ich sage, auf dem Gebet liegt ein unglaublich großer Segen und eine große Verheißung, eine Zusage. Wenn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und wenn Jesus sagt, betet, bittet, dann sagt er ja, dann ist das nicht sozusagen ein einmaliges Angebot, dass er sagt, so Leute, heute Sonderangebot, heute dürft ihr mal beten. Sondern das ist doch als Wiederholung gedacht. Und deswegen lasst uns dieses Angebot ausschöpfen bis zum geht nicht mehr. Persönlich in den eigenen vier Wänden, aber auch in den Hauskreisen, im Bibelkreis, im Frauenkreis, auf der Freizeit. Und habt Mut und beteiligt euch. Auch wenn es nur ein oder zwei kurze Sätze sind im Gebet. Herr, ich danke dir. Herr, ich bitte dich. Herr, ich weiß nicht. Herr, zeige mir. Und je mehr wir beten, umso mehr dürfen wir gespannt sein, wie Gott darauf reagiert. In diesem Zusammenhang eine kleine Geschichte. Diese Woche stand im Idea-Spektrum der Bericht von einer Gemeinde, eine anglikanische Gemeinde, also in England. Und da ist die Gemeinde, hat gesagt, wir machen diese Woche, gibt es eine Schulung und dann gehen wir sozusagen so auf in die Straßen, die Marktplätze und versuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und jetzt sind die völlig platt, denn die werden überrannt von lauter Leuten, die sprechen wollen und nicht nur sprechen, die sagen wollen, wir wollen Christen werden. Das sind schon in der ersten Woche, danach kurzer Zeit, 1500 Menschen in dieser Stadt gesagt, wir wollen Christen werden. Sie sagen, wir kommen nicht mehr hinterher. Und dann sagt der Pastor, seit 15 Jahren haben wir in der Gemeinde gebetet, dass ein geistlicher Aufbruch in unserer Stadt geschieht. Dass Menschen Hunger bekommen, Appetit bekommen, Hunger nach Gottes Wort, nach Gott. Und jetzt passiert sowas, Gebet. Je mehr wir beten, umso mehr dürfen wir gespannt sein, wie und wann Gott darauf reagiert. Und jetzt, liebe Gemeinde, wenn man diese Apostelgeschichte 2 so liest und hört, dann gibt es zwei Strategien, wie man nun mit diesen Unterschieden zwischen der Urgemeinde und uns heute umgeht, und zwei Strategien, die ich nicht für hilfreich finde. Die eine Strategie, das ist die, die sagt, Leute, das war das goldene Zeitalter. Das war eben die erste Liebe, der Frühling. Und manche gibt sogar die unterstellen dem Lukas, dass er da alles ein bisschen idealisiert dargestellt hat. Aber man sagt, es sind über 2000 Jahre weiter und wir leben nicht mehr im Zeitalter. Es ist heute alles viel schwerer und viel mühsamer und da muss man halt kleine Brötchen backen. Und es ist besser, dass wir das auch so akzeptieren. Und wenn wir weniger erwarten, dann werden wir auch weniger enttäuscht. Und wer bescheidener ist, der übt auch keinen Druck auf andere aus, also hängt doch einfach die Messlatte nicht so hoch. Das ist die eine Strategie, die ich nicht für die richtige halte. Aber die zweite auch nicht. Die zweite Strategie sagt, da schaut's euch an. Das ist der Idealfall. Und gegenüber den ersten Christen sind wir alle lauter Laschis und alle Pfeifen. Mann, oh Mann, wo sind wir eigentlich hingekommen? Wir müssen zurück zu dem Ursprung, zurück zu den Wurzeln. Wir müssen werden wie die Urgemeinde. Jetzt irgendwie mehr Überzeugung, mehr Anstrengung, mehr Hingabe. Aber beide Einstellungen bringen uns nicht weiter. Denn wir haben es ja schon oft ausprobiert. Aber wie könnte es dann aussehen? Wie könnte es gehen? Es gibt einen Weg und der könnte so aussehen. Es könnte uns vielleicht eine neue Sehnsucht packen. Eine Sehnsucht packen, dass wir so eine kleine Schwester der Urgemeinde werden. Wir könnten Gott in den Ohren liegen, aus uns eine ganz normale Gemeinde zu machen. Wir könnten begreifen, dass das, was der Lukas beschreibt, so was wie ein Versprechen ist, das Jesus uns gibt. Dass Jesus sagt, Leute, wenn ihr euch mir anvertraut, dann ist das die Folge. Dann verwandle ich auch eure Gemeinde, dann zeige ich euch, wie das geht. Es gibt ja viele, die sagen, Apostelgeschichte 2, Gemeinde, eine Utopie. Das ist außergewöhnlich, einzigartig, heute nicht mehr möglich, aber das ist Unglaube, liebe Gemeinde. Die ist so möglich, wie die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist. Die ist so möglich wie die Tatsache, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und mit seiner Liebe und Kraft jetzt hier mitten unter uns ist. Und deswegen lassen wir uns nicht von der Gewöhnung an das Unnormale infizieren, sondern erwarten wir das Normale. Und das heißt, was können wir persönlich tun, wenn in uns so eine Sehnsucht wach wird nach der normalen Gemeinde? Ich denke, es könnte heute ein einziger Schritt sein. Ein einziger Schritt, eine innere Entscheidung, mit Gottes Hilfe einen Schritt in meinem Leben zu tun. Und ich bin davon überzeugt, Wenn einzelne von uns kleine Schritte tun, wird das die Gemeinde verändern. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Jesus auch jetzt, auch heute Morgen, durch sein Wort dem einen oder anderen auf die Schulter tippt und vielleicht sagt, willst du nicht einen mutigen Schritt tun? Einen Schritt in deinem persönlichen Glauben und damit einen Schritt auf die normale Gemeinde zu, die ich hier in Öschelbrunn wachsen lasse. Bist du dabei? Vielleicht durch ein neues, bewusstes Ja zur Gemeinschaft, zum Bruder, zur Schwester, zur regelmäßigen Teilnahme am Gottesdienst oder zum Besuch eines Hauskreises, Bibelkreises. Vielleicht aber auch ein mutiger Schritt, der etwas kostet im beruflichen Vorankommen. Vielleicht aber auch durch ein tapferes Investment in das Reich Gottes. Und ich glaube, unsere kostbarste Ressource ist nicht nur unser Geld, sondern vor allem unsere Zeit und Lebenskraft. Und vielleicht tippt Jesus dir auf die Schulter und sagt, da hätte ich dich gern dabei. Bei der Jungschar, im Kindergottesdienst, im Musikteam, im Besuchsdienst, im Hol- und Bringdienst im Johanneshaus. Gerade bei den letzten beiden, da könnten wir dringend noch Verstärkung brauchen. Besuchsdienst, das sind die Leute, die Senioren ab 70 einen Geburtstagsbesuch machen, dort ein Geschenk abgeben, im Namen der Kirchengemeinde gratulieren. Da könnten wir auch noch gerne ein, zwei Leute brauchen. Und genauso in diesem Hol- und Bringdienst im Johanneshaus, wo am Freitagabend Menschen auf ihrem Zimmer sind, die gerne am Gottesdienst teilnehmen würden im Johanneshaus und die jemand brauchen, der sie erstens erinnert und zweitens die dann mit dem Rollstuhl oder auch so mit dem Gehwägchen hin zum Gottesdienst begleitet und zurück. Was ist der eine Schritt, der für Sie, der für dich heute dran ist? Und solche einzelnen Schritte, die helfen uns als Gemeinde auf dem Weg zur Normalität. Und eine normale Gemeinde, das ist ganz wichtig, eine normale Gemeinde ist alles andere als langweilig und bieder. Denn hier erwartet uns etwas anderes. Ich möchte sogar sagen, ein abenteuerliches Leben. Und hier dürfen wir mutig investieren in bleibende Werte. Und das alles in herzlicher und fröhlicher Gemeinschaft. Und wenn ihr dabei seid, dann ruft Gottes Volk. Amen.